Das verfickte polnische Patriarchat hat Schuld. Es gab Frauen in Bands. Sie wollten spielen, aber es waren die Männer, die die Bühne eroberten, um dort ihre jämmerlichen Schwänze zu präsentieren. Alles, was den Frauen blieb, waren Background-Vocals, aber ohne Ton.
Polen gilt als einer der liberalsten Staaten im ehemaligen Ostblock. Das Land unterscheidet sich durch spezifische Merkmale von den anderen Volksdemokratien. So blieb beispielsweise die Landwirtschaft fast vollständig in privater Hand. Die katholische Kirche büßte kaum an Bedeutung ein. Es gibt die Vorstellung, dass Polen den Kreativen, der Kunst und Kultur mehr Freiheiten ließ. So gab es in den 60ern eine experimentelle Jazzszene in Polen. Mehr Freiheit bedeutet aber nicht frei von Repression, frei von Zensur, frei von Kontrolle. Trotzdem war Polen zwischen 1949 und 1989 ein autoritärer Staat. Und vielleicht bestand die sogenannte Freiheit der kreativen Szene in der Schaffung einer Nische, einem Ort des Rückzugs, von dem immer stärker aus agiert werden konnte. Das waren die Raincoats. Die traten am 1. April 1978 in der Galerie Riviera Remont in Warschau auf. Henry Gajewski, der Galeriebesitzer, hatte die Band eingeladen. The Raincoats kamen aus dem Londoner Umfeld von den Sex Pistols und The Slits. Das Konzert der Raincoats konnte als Beginn der Punkszene in Polen betrachtet werden. Ab 1978 begann sich der Punk in Polen immer mehr auszubreiten. Es gibt ein neues Buch, das sich genau mit der Thematik beschäftigt. Der polnischen Punkszene. Aber auch der Punk-Underground der anderen realsozialistischen Staaten wird unter die Lupe genommen. Kürzlich im Ventil-Verlag ist das Buch Warschauer Punkpakt erschienen. Agata Pysik und Aneta Panik haben beide Texte über die polnische Punkszene in dem Buch veröffentlicht.
Also ich glaube, das war tatsächlich ein Moment, in dem die künstlerische Avantgarde tatsächlich eine neue Energie brauchte, gerade in diesem politischen Kontext, der ja sehr speziell war. Und dieser Aufruhr der Punkszene kam gerade richtig, um sich mit der Kunst zu vermischen, weil sie brauchten eine Frische, eine Authentizität, einen rebellischen Geist. Und die Punks wiederum haben es auch geliebt, in die Galerien zu gehen, mit Künstlern rumzuhängen und über die Kunst nachzudenken oder zu diskutieren. Das gab den beiden Seiten eine gewisse Legitimierung, einen höheren Stand oder einen authentischeren, einen echteren Stand, wenn man die Kunst nimmt. Das war tatsächlich eine wichtige gegenseitige Befruchtung.
Vor allen Dingen zu Anfang war die Punkszene stark mit der Kunstszene verknüpft. Viele der Bands fanden ihren Ursprung in den Gebäuden der Kunsthochschulen. Auch war es sehr viel einfacher, Punkkonzerte in den Kunstgalerien zu organisieren, als auf den staatlich kontrollierten Bühnen der Kulturhäuser eine Show zu veranstalten. Die Frage nach nutzbarem Raum war heikel.
Es gab sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, die Leute, also die meisten Punkbands, spielten irgendwo zu Hause im Keller oder in einem Haus irgendwo am Rande der Stadt sehr oft. Aber auch in Studentenclubs oder in den Kirchen sogar. Und ganz speziell in Warschau gab es diese verschiedenen Sub- kulturellen Orte, wo Punkkultur stattfand, tatsächlich in der Galerie Raymond, die von Piotr Ribson und Henryk Gajewski geführt wurde, aber auch in Orten wie Galeria Repassage oder Dziekanka, andere studentische Galerien, die tatsächlich zeitgenössische Kunst mit der Punkszene oder mit der Musikszene vermischt haben.
Seit 1980 fand in dem polnischen Ort Jarosin die sogenannte gesamtpolnische Schau der Musik der jungen Generation statt. Unter dem sehr offiziell sozialistischen Namen verbarg sich ein Festival für Jazz, Heavy Metal, Rock und Punk. 10.000 Jugendliche kamen zusammen. Die polnische Regierung hatte da die Hoffnung, mit dem Festival Bedürfnisse zu sättigen. Aufbegehrende Jugendlichkeit sollte staatlich kontrolliert, kanalisiert und zufriedengestellt werden. Das funktionierte nur teilweise. Chaos und Regierungskritik fanden den Weg in die staatlich organisierte Musikschau. Auch Jugendliche aus dem sozialistischen Ausland fanden den Weg nach Jarosin. Bands wie Feeling B aus der DDR sogar den Weg auf die Bühne.
Wir waren völlig überwältigt. Unser gesamtes Weltbild war auf den Kopf gestellt. Alles, von dem wir dachten, dass es unmöglich ist, was in der DDR unvorstellbar war, fand statt. Da haben die besten Bands gespielt, die man sich vorstellen konnte. Das vergisst man nicht. Die Eindrücke waren unwahrscheinlich. Ich hatte noch nie 1000 Punks auf einem Haufen gesehen. Es war ja so, dass wir uns überlegten, ob wir in Polen bleiben, denn da war es viel geiler. Was sollten wir uns hier mit den deutschen Idioten rumärgern? Das Leben kann so schön sein.
Polen als das Schlaraffenland des kreativen Undergrounds. Schaut man mit einer feministischen Perspektive auf die bewahrte Chronologie des polnischen Punks im Realsozialismus, so fällt auf, dass diese Geschichte eine männliche zu sein scheint. Agata Pysyk hat dagegen den Versuch angestellt, eine weibliche Geschichte sichtbar zu machen.
You will see that women, if they sort of became known, it was despite the conditions, not thanks to them. I mean, Poland, despite it was, as you say correctly, much more liberal form of socialism than, I don't know, East Germany or, I don't know, Czechoslovakia or USSR. It was an extremely patriarchal country because of Catholicism. And men, can, you know, were extending their sort of powers over culture as well. So women in Polish punk were obscured and marginalized for a very long time. I mean, when I was asked by Alexander Peleman to write this essay, at the beginning I thought, wow, I mean, you know, okay, there were a few singers in punk bands, but like that's all. And like when I delved deeper into it, I discovered stories like women who were extremely interesting, like Magda Kalenik, for instance, or Paula from Białe Wulkany, which were extremely original characters, but just nobody knows about them because they were, for instance, deemed too difficult by their male counterparts. So in a way to sort of have a more rich story, I juxtapose like punk characters like Kasia Jarosz from Wierkanos or Kasia Kulda from Kontrola W or Magda Kalenik, who was playing, I don't know, in Deserter and in Crisis and in other bands, and Paula and...
Frauen waren auch Teil der Szene, nur waren sie in der Unterzahl und werden bei jetzigen Betrachtungen häufig übersehen. Pysyk stellt ein paar weibliche Figuren vor, Anna Dabrowska-Lyons beispielsweise. Die bewegte sich in der polnischen Punkszene und fotografierte diese auch. Ihre Fotos bilden eine Dokumentation von innen. 1999 veröffentlichte Dabrowska-Lyons Polski Punk, das erste Fotobuch über die Punkszene in Polen zwischen 1977 und 1983. Auch veröffentlichte sie Collagen und gab ein eigenes Fanzine Schmatter heraus. Schmatter heißt übersetzt Schlampe. In den Collagen und Fanzines übte sie Kritik an der männlich dominierten Punkszene und machte sich über diese lustig. Magda Kalenik war ein konfrontativer und politischer Charakter der Punkszene. Sie spielte in verschiedenen Bandprojekten wie Deserter und Crisis und plante auch ab und zu kleine Anschläge auf die patriarchale Punkszene Polens. In einem Film äußert sich Kalenik rückblickend über die Szene im Realsozialismus. Sie weist auf eine fehlende Würdigung der Frauen im Punk hin und beschreibt die enormen Schwierigkeiten, mit denen Frauen zu kämpfen hatten. So gab es eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass Frauen das Mitspielen in einer Band versagte. Und falls doch eine Frau den Weg auf die Bühne geschafft hatte, sollte sich diese übersexualisierten Klischeebildern beugen. Bei einem Auftritt mit Deserter wurde Magda Kalenik von Fans mit rohem Fleisch beworfen. Brüllende Männerhorden forderten von ihr, sich endlich auszuziehen. In dem Essay von Püsik werden noch weitere Frauen vorgestellt. Die gab es also in der polnischen Punkszene. Genau so auch eine Kritik an der männerdominierten und männerzentrierten Szene. Fanzines wie Schmatte, das allein schon mit seinem Namen eine Umdeutung zugeschriebener Rollenbilder versuchte. Einen ironischen Bruch mit Mädchenklischees. Diese Art von Irritationen oder auch Strategien, dem Patriarchat, was auch in der Szene vorherrschte, zu entgegnen, haben mich an die Riot Girls erinnert, die ungefähr 20 Jahre später in den USA ähnliche Methoden benutzten, um eine kreative, politische Punkszene nicht weiterhin allein größtenteils weißen Männern zu überlassen. Trotzdem wird mit Blick auf die Punkszene zwischen 77 und 89 eher von einzelnen weiblichen Figuren gesprochen. Doch wer las die Fanzines? Wer fühlte sich von diesen Themen angesprochen? Es muss ja auch Frauen gegeben haben, die vielleicht nicht vordergründig aktiv waren, aber trotzdem einen Teil der Punkszene ausmachten. Konzertbesucherinnen, Leserinnen. Die vorherrschende Macho-Kultur wird ja bestimmt mehrere Frauen genervt haben. Gab es vielleicht Versuche, eine gemeinsame Strategie zu finden, um den vorherrschenden Sexismus aufzubrechen?
I mean, if you are asking if there was some kind of proto-feminist movement among the, female punks in Poland, I think that if that happened, it was much later. I think it was in the 90s when the scene became more niche, like in capitalist Poland. I think that in the 80s, Poland was still too patriarchal, during socialism and stuff like that didn't happen. Of course, there were women like Magda Kalenik who were like super emancipated and like intellectual and, leftist as well. And, who were like openly daring to criticize their, male friends from bands, or like Anya Lyons, who was doing a feminist zine, Schmata, as you mentioned. She was also a female photographer. Like, for instance, I include somebody like Anna Dąbrowska-Lyons, who was basically, she was the photographer of the scene. She's created like a definitive photo book of Polish punk called just Polski Punk, which is like long out of print, and she's like not recognized for her really just amazing photos. And like, I think that this sort of self-organization came much later in the 90s when like feminism as such started permeating into Poland, so that the women sort of got more radical with their message. But I think that, that in the 80s and in the 70s, it was much more difficult because there wouldn't just exist like a pattern in culture that they could get inspired from. And there were too little of them in a way. But I think that it was a problem not only in Poland, but even in like Western countries, that women, that punk was very, very masculine, very macho. And it wasn't just like specific to Poland or Soviet East that women have difficulties in emancipating.
Punk, das impliziert Aushandlungsprozesse zwischen Mainstream und Underground. Im Realsozialismus war die Nähe zwischen Mainstream und Underground viel näher. Streng genommen gab es ja keine kommerzielle eigenständige Popkultur. Deshalb hat Püsik ihren Blick auch auf die New Wave Pop-Szene gerichtet. In den 80er Jahren gab es da einige spannende Frauen, die mit ihren Texten und ihrem Aussehen irritierten.
I'm analyzing those kind of, New Wave Divas, because if they weren't even, a part of any feminist movement, in their looks and in their lyrics, they were extremely bossy and challenging the male order. Like they were, for instance, playing jokes of men who, they were playing jokes about the situation of young people, trying to live, form a couple under the communist regime, that they will never have a flat, they will never be able to have sex freely or something, or like not for a long time. And that because of that, they don't need men, but they have to like, do it themselves. And like they had very you know, amazing clothes, which were like very sexy and feminine, and but kind of predatory at the same time. It wasn't like a soft femininity. It was a bit like Grace Jones type of femininity, which would like challenge domination. And for instance, my book, in which I write about, you know, similar things regarding punk, I got criticized, I saw recently on by some like, you know, older guys, either connected with the, you know, with the punk era, you know, either like friends of the, you know, guys from the bands or the bands themselves, that like Pezik is inventing a world in which Kora or Izabela Trojanowska or Urszula exists almost by themselves, as if they didn't have that background of composers, musicians, you know, and people who are promoting them, which means that it really irritates people that even today in 2018, you know, you would dare to basically give women individuality. And I think music, and especially punk music in Poland, is regarded as a very sort of male party. Serdecznie witam panie dziennikarze, zanim opowiem panu o swych planach. Na imię mam Gledys del Carmen, Latarullo,
Gledys Semiramis. Underground im Realsozialismus, Punk in der Volksdemokratie Polen, chaotische Elemente, die den autoritären Staat stichelten. Bei der Betrachtung der Vergangenheit passiert es schnell, dass man aufgrund von Nostalgie und aufregenden Zeitzeugenberichten eine Szene unkritisch hochleben lässt. Püssig weist in ihrem Essay auch offen auf frauenfeindliche Tendenzen in der Punkszene hin. So entstanden in den 80ern von verschiedenen Punkbands Anti-Abtreibungssongs. Eine Sache, die bei der Betrachtung der blühenden Vorzeigeszene Polens oft unerwähnt bleibt. Die Anti-Abtreibungstendenzen bringt Püssig in Verbindung mit dem Erstarken der katholischen Kirche.
And I think that the 80s, basically the election of Pope John Paul II and Solidarność sort of provoked a new wave of kind of stronger Catholicism, which got only stronger in Free Poland in the 90s. You know, songs about abortion, how horrible it is, or there was also, yeah, like it was a weird subgenre in a kind of more primitive punk. I mean, none of the prominent art punk that is discussed in the book, of course, wouldn't write a song about that abortion is bad. But yeah, well, the reason such a surprising subject would happen in punk, which you exactly associate with progressive politics, is exactly the proof of a confirmation of the fact that, like, you know, because in Poland you were reacting against the system, precisely because the system would allow abortion, some punk bands having those patriarchal sexist attitudes would be influenced by, I don't know, some kind of weird Catholic morality and sing against abortion. And this is the paradox, and this is the difference between punk basically in the East and the West.
In den 80er Jahren entwickelten sich verschiedene Genres aus dem ursprünglichen polnischen Punk heraus, zum Beispiel New Wave und Reggae. Mit dem Aneignen von Reggae im polnischen Punk wurde teilweise auch die Kultur der Rastafaris angenommen, beziehungsweise nicht kritisch betrachtet. Die Verehrung von Haile Selassie, das festgeschriebene frauenfeindliche Rollenbild und die Homophobie, welche Teil der Rastafari-Kultur ist, werden dabei eher selten zur Diskussion gebracht.
Polish reggae and like for instance like high class punk or post punk bands like Israel, of course most prominently, sort of getting inspired or like by the reggae or Rastafari aesthetics is a very interesting one because, you know, for instance, in London, incorporating reggae to punk music would have made sense because you had a huge Caribbean community in there. And it was basically a response of bands like The Clash to sort of, you know, be less racist, be less white. Yeah. Because that was the era of like huge still racism and persecution of non-white people, even in a country like Britain. But in Poland, you had almost zero non-white people. You have a ultra-white socialist country. So in this context, what's the what's the point of reggae music? And like, don't get me wrong, because I really like Israel. I think they made some amazing records. It was a type of orientalism in a way, and exoticization. I mean, Israel was formed out of like really sophisticated art students like Robert Brylewski or like Tomer Klipinski, and they would be just coming from the intelligentsia. I think it was in Poland more of a fascination of like sophisticated guys from intelligentsia with this kind of spiritual movement, but completely deprived of, I mean, mostly deprived of the sort of liberatory effect or like meaning. And for instance, Magda Kalenik and others were laughing at their male friends for like worshipping Haile Selassie because they were considering him uber masculinist and like imperialist. And that like they were laughing at them that do not, for instance, consider that Haile Selassie is an emperor. While, of course, you know, Poland was just like gulag of communism, terrible Soviet empire and so on. And like pointing out inconsequence in thinking.
Punk ist nicht per se emanzipatorisch und der Blick auf die Punkszene ist oft ein männlicher. Dabei geht vielleicht die Rolle von nicht-männlichen Akteurinnen unter oder wird teilweise unsichtbar gemacht. Die Szene war vor allem eine vorwiegend männliche. Trotzdem gab es auch die Frauen im Punk. Und darauf zu schauen, ist auch wichtig für eine weibliche Geschichtsschreibung. Das Essay von Agatha Püssig könnte auch erst der Anfang einer Recherche sein.